Nummer, wo eine Rahab da ist. Also mehr habe ich nicht gefunden. In der Schweiz sind 4 registrierte Rahabs, viel mehr nicht. Stell dir vor, du trägst so einen Namen. Nicht Rahab, sondern Hure Rahab. So ist in die Geschichte eingegangen. Stigma. Also ich meine, wenn man das mal vermännlicht, stell dir mal vor, jemand wird Porno-Freddy genannt zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen krass, ja. Aber damit wir mal ein bisschen Bild haben, wir haben das ja schon fast irgendwie verheiligt, ja. Hure Rahab, das geht einfach so ein, ja. Oder ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hieß Johannes und der war früher Messdiener gewesen. Und weil er ab und zu mal ganz gern getrunken hat, hat sein Priester ihn umgetauft, sagt, es gibt Johannes den Täufer und es gibt Johannes den Säufer. Nomen est omen. Und das wurde er dann auch. Als er mal richtig zu war, hat er mir das gesagt. Ja, das hat schon mein Priester gesagt. Stigmatisierung. Oder in meiner Berufsschulklasse war einer, der war bekannt als Alkoholiks. Ja, der war einfach so, das war sein Name, den trug er. Und so kam er auch montags morgens in die Berufsschule. Nomen est omen. Ich möchte euch heute durch diese Predigt hier ermutigen. Durch diese Person, Rahab, die Hure. Und wisst ihr, was noch krass ist? Wir sind ja so ganz steil eingestiegen in das Buch Josua, Landeinnahmen. Und letztes Mal ging es so richtig los mit Josua. Und das ganze 2. Kapitel ist gewidmet dieser Hure, dieser Rahab. Fast schon wie so ein Unfall. Und es ist relativ lang, das Kapitel, wenn ihr euch das mal anschaut in eurer Bibel. Aber ich möchte euch mit dieser Predigt ermutigen. Mich hat das mega ermutigt, die Vorbereitung. Und ich lese mit euch jetzt einfach mal den Text hier durch aus das Kapitel 2. Ich habe es jetzt nicht mal abgedruckt. Ihr habt ja alle Bibel dabei. Und lest das vor, erklär es ein bisschen, was hier geschrieben steht, damit wir die Geschichte drumherum verstehen. Es beginnt Vers 1, Josua 1, Josua 2, Vers 1. Und Josua, der Sohn des Nuns, sandte von Schittim heimlich 2 Männer als Kundschafter und sprach, geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Jericho war ein Stadtstaat mit einem König, 2 Stunden ungefähr entfernt vom Jordan. Und es war eine Festung, uneinnehmbar, das werden wir auch ein paar Kapitel später sehen, mit mega starken Mauern. Das war eine der befestigsten Stadt der Welt gewesen. Übrigens auch die tiefste Stadt, die es überhaupt gibt, weltweit 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und Jericho war so strategisch gut gelegen, auch sehr fruchtbar, dass niemand an Jericho vorbeikam. Auch das war für Israel wichtig, Jericho einzunehmen. Eigentlich die größte Festung überhaupt. Uneinnehmbar. Wer Jericho besaß, kontrollierte den Verkehr. So, und dahin werden sie hingeschickt. Und dann heißt es hier weiter, und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Moment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja? Haben die das mit dem Auskundschaften ein bisschen zu genau genommen? Ja, mal alles auskundschaften. Wie sind sie da gelandet? Also garantiert nicht. Ich glaube, diese Männer waren total loyal gewesen. Wisst ihr, das mit den Kundschaftern war ja so eine Sache. 38 Jahre vorher hatte Mose schon mal Kundschafter ausgeschickt nach Kanaan. Und die waren jetzt nicht ganz so loyal gewesen. Ja? Und ich glaube, diesen Fehler hat Josua nicht mehr gemacht. Er schickt richtig gute Männer aus. Und ich glaube nicht, dass sie da in das Haus gegangen sind, um auf ihre Art auszukundschaften. Ich gebe euch mal so ein paar Punkte, die vielleicht sein könnten, warum sie in diesem Haus gelandet sind. Zum einen war das vermutlich ein offenes Haus gewesen. Ja, da waren ja alles sonst Privathäuser, was direkt an der Mauer stand, wo sie relativ leicht hingehen konnten und auch die Türe geöffnet bekamen. Und sie hatten dadurch, weil das Haus an der Mauer war, natürlich auch gute Fluchtmöglichkeiten gehabt. Dann hatte vermutlich Rahab nicht ein Schild auf ihrer Brust gehabt, Hure. Oder Prostituierte, ja. Das ist ein zweiter Punkt. Das sagt übrigens Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, sie hatte eine Pension gehabt. Okay, das mal am Rande. Muss nicht sein, aber es kann auch sein, dass sie einfach mehr Verkehr hatte mit verschiedenen Männern und deswegen als Hure tituliert wurde. Aber es kann natürlich auch sein, es war einfach eine Prostituierte und sie sind da gelandet, warum auch immer. Aber dahinter steckt nämlich viel mehr. Dass die da gelandet sind, vielleicht waren sie selbst verwundert. Denn dahinter stand Gott. Gott hat eine Absicht gehabt, dass diese Männer genau bei dieser Hure gelandet sind. Und das schauen wir uns an. Jetzt gehen wir erstmal durch die ganze Geschichte. Das heißt in Vers 2, es wurde aber dem König von Jericho berichtet, sieh, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Das sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und in dein Haus eingekehrt sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihn rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Und jetzt sagst du als guter Christ natürlich, boah, die hat gelogen. Schon wieder so ein Ding. Ja, was ist denn das für eine Geschichte? Es geht gar nicht. Ich möchte einfach mal hier so einwerfen. Es gibt Situationen im Leben, da geht Loyalität zu Gott und Schutz für Menschenleben über die vermeintliche Wahrheit. Hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen krass an. Aber wisst ihr, dass im Krieg viele Juden versteckt wurden in Deutschland? Und als die Gestapo an die Tür kam, haben sie Juden versteckt. Wenn ich ehrlich bin, ja. Nein, nur so konnten die überleben. Es gibt Situationen, da heißt es, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das haben viele Menschen getan, auch gerade zum Beispiel im Dritten Reich. Ja. Also das mal so als kleine Nebenbewerbung. Ihr könnt mir nachher gerne E-Mail schreiben, wenn ihr da andere Sicht habt. Vers 6 heißt es weiter, sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Den Flachs nahm man zur Herstellung von Leinen, ja, nur mal so nebenbei. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Pforten und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, also hier die Spione, stieg die Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns vor Furcht vor euch überfallen. Vers 11, also was sie alles da gehört haben, Vers 11 heißt es weiter. Und als wir dieses alles hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt all ihren Angehörigen am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige. Sofern ihr dies unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ die Rahab, diese Spione, an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an einer Stadtmauer, wie gesagt, das haben wir eben schon gesagt, und sie wohnte an einer Mauer. Vers 18, die Männer sagten zu ihr, siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur, dieses Seil aus karmesinroten Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Vers 21, da sprach sie, es sei wie ihr gesagt, und sie ließ sie gehen. Und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Vers 23, und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter. Und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. So, um die Story vollends nach Hause zu bringen, schauen wir uns noch mal ganz kurz hier Kapitel 6 an, Vers 22. Da steht nämlich, jetzt haben sie die Stadt eingenommen, das kommt dann alles später noch, wie das alles geschehen ist. Da heißt es, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus, samt all ihren Angehörigen, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und all ihren Angehörigen. Tolle Geschichte, oder? eigentlich war die Aktion, eigentlich war das ja so geplant, das Land auszukundschaften, die Stadt auszukundschaften, aber Gott hatte eine ganz andere Agenda gehabt, wie Josua und wie die Kundschafter überhaupt. In Gottes Augen gab es einen mega wichtigen Grund für diese Aktion. Und der lautete Rahab, die, ihr wisst schon, die mit dem Stigma, die hatte Gott am Schirm gehabt. Und darum geht es in diesem Kapitel. Eine Hure war eigentlich kein richtiger Mensch damals, sondern Gebrauchsgegenstand. Gut, dass wir heute in einer anderen Zeit leben, oder? Ist das wirklich so? Auch heute werden Frauen degradiert. Ich habe mal nachgeschaut. In Deutschland gibt es, weißt du, wie viele Prostituierte es ungefähr gibt? 400.000, kann das sein? Zwischen 400.000 und 600.000. Esther Ministries arbeitet da, Sabine leitet den Ministry da, da unterstützen wir auch. Zwischen 400.000, da geht ja niemand hin, oder? Was, die müssen doch eigentlich alle arbeitslos sein. 1 Million Freier, kann das sein, habe ich nachgelesen, circa? 1 Million Freier, Männer überwiegend, es gibt natürlich auch männliche Prostituierte. 1 Million Freier gehen dahin. Ist doch krass, oder? Ich meine, es fängt ja schon ganz banal an. Da gibt es eine Sendung, die kennt ihr alle nicht. Germany Next Topmodel heißt die. Ja, nur mal so, dass ihr mal wisst, was alles so läuft im Fernsehen. Da lief letzte Woche ein Artikel stand in der SZ und ich will euch den Titel nicht sagen. Der war sehr provokant gewesen in der Süddeutschen Zeitung. Dass das eigentlich schon ein Schritt in eine gewisse Richtung ist von Diskriminierung und so weiter und so fort. Aber darum geht es mir heute Morgen eigentlich weniger. Denn dieses Stigma, was wir hier sehen, Rahab die Hure, das kann auch jemand unsichtbar anhängen. Das ist eines, das Sichtbare. Und da müssen wir auch was gegen tun. Da müssen wir zu aufstehen und auch die Arbeit zum Beispiel von Esther Ministries unterstützen und sagen, hey, das ist so eine wichtige Sache. Und lass uns das nicht nur, ja, wir machen ja auch was da. Ja. Aber ich möchte heute Morgen persönlich zu dir sprechen, weil ich glaube, es gibt hier nicht so viele Prostituierte hier unter uns oder auch ehemalige. Das kann auch ein Stigma sein, was unsichtbar ist. Ich habe gestern einen Bericht gelesen von unserer Bundesregierung. Ich kann das nicht nachprüfen, das steht einfach da. 2 neuere deutsche repräsentative Studien kommen zu dem Ergebnis, dass etwa jeder 7. bis 8. Erwachsene in Deutschland in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrungen gehabt hat. Nun, du sagst vielleicht, boah, das ist hochgegriffen. Aber mir sagt es etwas, das Thema ist nicht 1 zu 1 Million, sondern das ist ein Thema, das löst ein Stigma aus bei jemand. Wenn du als Kind, und vielleicht sitzen hier Menschen unter uns, die als Kind vielleicht nur sexuell irgendwie betastet wurden oder was auch immer, und das hat ja das ausgelöst, ja? Du hast nicht diesen Titel Rahab, die Hure, aber vielleicht fühlst du dich so. Und viele Prostituierte sind auf diesen Weg gekommen, weil sie als Kind etwas erlebt haben, was sie stigmatisiert hat. Rahab lebte in diesem Umfeld drin und jeder wusste, Rahab die Hure. Und das ist richtig tragisch. Stigmatisierung können schnell passieren. Ja? Bei uns im Dorf war zum Beispiel ein Stigma Scheidungskind. Wenn du aus einer Familie kamst, wo die Eltern geschieden waren, dann warst du ein Scheidungskind. Und Scheidungskind, hast du immer mit dir rumgeschleppt. Oh, der hat sich gerade befreundet mit der, keine Ahnung, ein Scheidungskind, die Ehe wird nichts. Da gibt es so viele Stigmas, Walburga, das Mauerblümchen zum Beispiel. Ja, kann auch ein Stigma sein. Ich wurde von meinem Grundschullehrer als Kasper bezeichnet. Die ganze Schulzeit hindurch. Er hat mir gesagt, das ist der Kasper. Das hat mir nicht unbedingt gefallen. Ja, und das hat was mit mir gemacht. Da gab es noch andere Stigmen, die zähle ich jetzt nicht auf. Das hat aber irgendwas bei mir ausgelöst. Bei Rahab kam zusätzlich noch die Angst vor Bedrohung. In Vers 11 heißt es, und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Bei ihr kam da noch eine Angst dazu. Und ich glaube, sie war auch ein Stück weit verzagt in ihren Lebensumständen. Aber sie hat sich auch ihrem Schicksal ergeben. Okay, dann bin ich halt eben Rahab, die Hure. Oder Inge, das Scheidungskind. Wisst ihr, und Gott sagt nein. Und Gott sagt nein. Und er setzt den ganzen Himmel in Bewegung, das ganze Volk Israel in Bewegung, Josua in Bewegung, die Kundschaft in Bewegung, dass die dort landen bei der Rahab. Ihr ganzes Leben war Erniedrigung, Demütigung, Stigmatisierung, bis zu diesem Moment, wo die Spione bei ihr anklopfen. Und von dem Tag an passiert was. Von dem Tag an passiert was. Erstens, Gott widmet ihr ein ganzes Kapitel in der Bibel. Das steht hier, Kapitel 2. Jeder von uns muss es lesen, wenn er durch die Bibel liest. Zweitens, Gott gibt ihr eine Position. Gott stellt sie wieder her und macht was in ihrem Leben. Sie heiratet jemand aus dem Volk Israel, einen sogenannten Salman. Und wir lesen dann Salman im Matthäus. Salman zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Achtung, neues Stigma. Was war da Ruth? Flüchtlingskind. Flüchtling. Und die steht auch da. Und Obed zeugte den Isai und Isai zeugte König David. Wow, die Urgroßmutter von König David, Rahab. Und sie steht im Stammbaum. Warum steht sie in diesem Stammbaum? Weil sie sozusagen auch die Urgroßmutter von Jesus war. Ist das nicht stark? Dann heißt es in Hebräer 11, Vers 31, kommt sie in die Hall of Faith. Kennt ihr die Hall of Faith? Nicht Hall of Fame, Hall of Faith. Die Halle des Glaubens. Da steht sie. Da steht sie drin. Durch den Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen und so weiter. Und wisst ihr, ich wage es kaum zu sagen, wisst ihr, wer da nicht drin ist in der Hall of Faith? Josua. Ich weiß nicht, was Josua sich dabei gedacht hätte. Er taucht nicht auf, aber Rahab, die Hure, taucht auf. Ja? Dann, Jakobus bringt es dann auch nochmal. Im Jakobus lesen wir im Kapitel 2, Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Und wisst ihr was, du fragst dich jetzt, warum um Himmels Willen steht da immer noch Hure? Das ist doch diskriminierend. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, Gott will provozieren hier. Gott will ihr provozieren. Da steht immer Rahab, die Hure. Als wollte er sagen, wenn ein Stigma auf deinem Leben ist, dann ist das kein Grund für mich, nicht mit dir Geschichte zu schreiben. Dass du dich fragen musst, Moment, warum steht da ein Rahab, die Hure? Damit du zurückgehst in die Geschichte und siehst, wow, das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist doch gewaltig, oder? Ja, natürlich. Und das wird vielleicht auch sagen, ja, Narben bleiben. Ich bleibe immer noch die Person. Das ist wie ein Alkoholiker, der trocken wird. Er sagt nicht einfach, ich habe mit Alkohol kein Problem mehr. Er kann es mit 3 Flaschen Bier vor die Nase stellen. Nein, er wird immer ein trockener Alkoholiker bleiben. Versteht ihr, dass die Narben bleiben und auch bei jemandem, der in Prostitution drin war, auch wenn du ein Stigma mit dir trägst, da bleiben Narben. Aber Gott schafft etwas Neues. Und das sehen wir hier. Gott schafft etwas Neues. Es passiert was Neues und das ist Heilung. Nun, aber die Rahab wird nicht automatisch da irgendwie in so einen Zustand versetzt, sondern sie gehört aktiv dazu. Da heißt es im Vers 10, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr alles getan habt. Wir haben gehört, sie hat erst mal gehört. Man hört erst mal was. Auch mit ihrem Stigma hatte sie gehört. In jedem Menschen gibt es ein Gottesbewusstsein. Wisst ihr das? In jedem Menschen. Auch wenn vielleicht ein Urvertrauen zerstört wurde. Auch wenn da Groll ist. Warum hat Gott das zugelassen? Dann zeigt das ja auch schon, dass du weißt, dass es einen Gott gibt. Ja? In Römer 1, Vers 20 steht, denn sein unsichtbares Wesen wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mit anderen Worten, jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Natürlich mit der Frage, warum, wieso ist das alles passiert. Aber diese Geschichte möchte dir etwas, eine Lösung anbieten. Diese Geschichte möchte dir zeigen, dass der Gott, halt sie nicht in die Prostitution getrieben hat, sondern der Gott hat einen Heilungsauftrag, hat einen Rettungsauftrag und er hat diese Frau gesehen. Dieses riesen Jericho. Und er sieht diese eine Frau und er weiß, da ist eine Frau, da ist vieles kaputt gemacht worden, aber da ist eine Frau, die hört. Wir haben gehört. Und das ist vielleicht so ein erster Punkt, was ich dir auch mitgeben möchte. Hörst du? Hör genau hin. Wenn du ein Stigma mit dir rumschleppst, wenn es dir nicht gut geht, wenn da irgendwelche Dinge sind, die da sind, höre genau hin. Da ist ein Gott, der will dir helfen. Und das sind Menschen, die wollen dir helfen. Hör genau hin. Und hier sind Menschen in der Chapel, die hören. Wir haben eben das Gebetsteam hier gehabt oder das Seelsorgeteam. Die sagen, wir wollen hören. Hey, Gott hat uns die Gabe gegeben, ein fettes Ohr. Und wir wollen hören, wir wollen deine Not hören. Und wenn du eine Not hast und hast den Eindruck, niemand hört dir zu, dann wende dich an das Team und wende dich an Gott. Und diese Story hier will dir helfen. Sie hört nicht nur, sondern es geht auch weiter hier. Als wir es gehört hatten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Jericho war uneinnehmbar. Alles sicher. Nichts konnte sie erschüttern. Und dennoch wusste sie, mein Schicksal ist besiegelt. Vielleicht war sie durch ihr Stigma sogar näher dran, als diese ganzen Spießer in Jericho, die in ihrer Sicherheit drin waren. Natürlich waren sie auch erschrocken, aber sie haben gesagt, naja, was will uns letztendlich passieren? Wir haben die fetten Mauern hier, Jericho uneinnehmbar. Aber durch ihr Stigma war sie erschrocken. Und dieses Erschrecken oder dieses Verzagtsein bedeutete, das machte ihr Ohr noch größer. Sie war überfordert mit der Situation. Sie war verzagt. Aber das war für sie der Same für etwas Neues. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Punkt, oder? Hören können wir eigentlich alle. Und zweitens, verzagt sein fällt uns auch nicht so schwer, wenn wir in einer schweren Situation sind und einfach sagen, ich bin überfordert. Und jetzt kommt der dritte Punkt hier, den wir bei ihr lesen, in Josua 2, Vers 9. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn er hat uns Furcht gegeben. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Ja? Furcht hatten die anderen auch, aber sie wusste, dass der Herr ihnen das Land gibt. Vers 11, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Hier im Raum sitzen lebendige Menschen, die das bezeugen können, dass Gott Gott ist. Dass Gott heilen kann. Dass bei Gott Hoffnung ist und Zuflucht. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, ob als jemand, der keine Beziehung hat zu Gott, oder ob jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, aber innerlich hart und fest ist, dann lass dir das sagen. Lass dir das zeigen. Werd weich. Höre hin. Die Verzagtheit, lass dich nicht in eine Bitterkeit hineinführen, sondern du darfst das wissen. Und weißt du was? Spätestens nach dieser Predigt weißt du. Und das ist geschrieben für all diejenigen unter uns, die immer noch verzagt sind, die sagen, mir hilft Gott nicht. Das ist ja das Spannende an der Bibel. Die Bibel ist nicht geschrieben für irgendwelche Leute, sie ist geschrieben für dich. Und wenn du dich fühlst, Frau mit Stigma, Mann mit Stigma, was dich runterzieht, da hast du hier die Story. Das hat Symbolcharakter. Damit will Gott eine Message geben. Damit will Gott sagen, ich bin der, der nicht die Millionen Menschen sieht, sondern die eine Frau, Rahab, die Frau mit dem Stigma. Und ich setze alles in Bewegung, um dieser Frau zu helfen. Aber natürlich Voraussetzung. Sie sagte, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Verstehst du? Wenn du zu bist, wenn du dich verschließt, vielleicht schon seit 10 Jahren, wenn du dein Stigma verbergst, wenn du sagst, da muss ich selbst mit zurechtkommen, dann gibt es keine Hilfe. Hilfe gibt es nur, wenn ich mich dem stelle, wenn ich sage, ich bin verzagt und ich weiß, ich schaffe das nicht. Und dann wendest du dich zu ihm, wendest du dich zu dem großen Gott, der eingreift, der dir helfen kann. Kapitel 1, letzte Woche, Moses tot, aber ich weiß, du lebst. Ja? Da haben wir von gesprochen, von den Dingen, die um dich rum nicht leben und der Hilfeschrei und Gott sagt, ich stehe zu dir. Und hier Kapitel 2, Rahab mit Stigma. Ich weiß, ich habe ein Stigma. Aber gerade darum wendet sich Gott heute Morgen dir zu. Und vielleicht wird das Kapitel nur geschrieben für dich heute Morgen. Und dann handelt sie. Aus diesem Wissen heraus handelt sie. Unerschrocken und kühn. Wir haben das gesehen. Sie versteckt die Spione, sie belügt die Verfolger, sie hilft zur Flucht. Also richtig Asche. Sie setzt alles rein. Und das ist meine Ermutigung an dich oder meine Herausforderung an dich. Setz alles ein. Und wenn es dein ganzes Geld kostet, wenn es deine ganze Zeit kostet, wenn es deine ganze Karriere kostet, egal, setz alles ein, um Rettung zu bekommen. Das macht sie. Sie hängt alles rein. Sie hätte damit rechnen müssen, dass sie aufgeknüpft wird, wenn das rauskommt. Die hätten nur auf den Dachboden gemusst und die hätten diese Jungs gefunden und es wäre vorbei gewesen. Aber sie setzt alles ein, weil sie sagte, das ist mein Trumpf. Das ist mein Schatz im Acker, ja, wie dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Und sie hängt alles rein. Und dann sagt sie, indem sie sich komplett nicht nur reinhängt, sondern den Boden ausliefert, und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Da steht in einer anderen Übersetzung Gnade. Also etwas Unverdientes, ein Geschenk. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und genau das trifft ein. Und sie sprechen der Rahab Rettung zu. Vers 14, wir werden Gnade, das ist immer etwas Unverdientes, wir werden Gnade und Treue an dir erweisen. Aber eine Voraussetzung ist, Vers 18, siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinroten Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinablassen wirst. Das Zeichen für ihre Errettung ist dieses Seil. Kann man das erkennen? In unserem roten Kino? Mach kurz Licht aus, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ist es sowieso alles rot hier eingetaucht. Die karmesinrote Schnur. Und diese karmesinrote Schnur, die hat eine ganz starke Symbolik. Karmesin wurde gewonnen von der Kermesschildlaus oder auch ein Wurm. Also in anderer Übersetzung steht auch Tola, Wurm, und Scharlach ist nochmal ein anderes Wort dafür. Ja? Und zuerst mal symbolisiert dieses rote Seil Rahab mit ihrem Stigma. Diese rote Suppe da, Substanz, die wurde gewonnen, indem diese Würmer oder Läuse zerstampft wurden. Hört sich jetzt nicht gerade tierfreundlich an, aber so wurde halt diese Farbe gewonnen. Und dieses Wort Wurm taucht immer wieder mal in der Bibel auf, wie so ein Signal. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 22, Vers 6, schreibt der David in einer ganz miesen, schwierigen, schlimmen Situation drin, schreibt er, ich aber bin ein Wurm, Tola, und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Und dieser Psalm, und so fühlte sich übrigens auch Rahel, und dieser Psalm ist ein sogenannter messianischer Psalm. Da wird Jesus zitiert, wie er am Kreuz hing, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Messianischer Psalm, wo Jesus praktisch in den Mund gelegt wird und Jesus betet, ich bin nur ein Wurm. Merkt ihr die Brücke? Gott macht sich hier in Christus zu nichts. Um diese Rahab, 1300 Jahre später zu erretten. Und in diesem Moment, sie ergreift dieses Seil und sie kann nur glauben und sie glaubt daran und sie hat nicht das, was wir haben. Wir haben 2000 Jahre nämlich zurück, schauen wir auf das Kreuz. Da hat Jesus die Erlösung vollbracht. Wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern, sage ich gleich noch was zu. Das ist richtig Hammer zu diesem Punkt. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Und diese Rahab hängt das Seil raus, weil sie weiß, es ist Rettung bei Gott. Was hat sie gesagt? Ich weiß, dass Gott Gott ist. Und weißt du was? Jesus lädt dich jetzt ein, Gott auf die Probe zu stellen, das auszuprobieren, da wo du bist. Vielleicht mit deinem Stigma. Schau mal, es heißt im Jesaja 1, Vers 18, komm doch, wir wollen miteinander rechten. Oder lass uns mal Fakten auf den Tisch bringen, sagt Gott. Kommt, wir wollen miteinander rechten. Wenn deine Sünde wie Scharlach, hier wieder das Wort, sind, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, Tola, so sollen sie weiß wie Wolle werden. Wie gesagt, die Farbe symbolisiert Blut, was vergossen wurde. Blut zur Vergebung, Blut zur Heilung. Die Strafe, Jesaja 53, liegt auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und jetzt schließt die Augen mal. Das, was Rahab da erlebt, da kommen die Leute zu ihr hin. Und es ist Gott, der die Leute zu ihr hinschickt, der sie heilen will von all dem Zeugs, von all diesem Stigma, was auf ihr liegt. Von all dem, wo du dich schuldig und schlecht und schmutzig fühlst. Unverdient vielleicht auch schmutzig, weil das, was da passiert ist, auch das plagt dich. Es fühlt sich an wie eine Fessel. Es fühlt sich an wie Strafe. Es fühlt sich an wie eine Krankheit. Und jetzt sagt dir Gott, weißt du, diese Strafe, die lag auf mir. Ich wurde zum Wurm. Ich wurde gequetscht. Ich habe mich selbst zum Opfer gemacht, damit du mit deinem Stigma gerettet wirst. Und jetzt häng das Seil raus. Ja? Aus Gnade bist du errettet worden. Epheser 2, Vers 8. Und das nicht aus dir. Du hast das Stigma, du schleppst es mit dir rum. Aber weißt du, jetzt sagt Gott dir, mein Geschenk ist es. Nicht aus Werken. Das weißt du längst, dass man da nichts machen kann oder so. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn das weiß Gott, du bist sein Geschöpf. Aber du bist erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und Gott hat die bereitet, damit du in ihnen wandeln sollst. Das ist Gottes Berufung für dich, für dein Leben. Häng das Seil raus. Häng das Seil raus. Ich habe euch das ein bisschen verschnörkelt da mal dargestellt. Das sollte so ein bisschen was zeigen, was passiert. Pass auf, ich habe jetzt was gelesen im Internet, zu dem Namen, als ich mich auf die Suche nach dem Namen Rahab gemacht habe. Das war für mich wiederum was Prophetisches, was ich jetzt über deinem Leben aussprechen möchte. In der jüdischen Literatur steht Folgendes. Rahab war eine der schönsten Frauen der Welt. Die bloße Erwähnung ihres Namens erregte übermäßige Begierden. Okay, mag sein. Woher haben Sie das? Keine Ahnung. Für mich war das wie so ein bisschen prophetisch zu sagen, was du kennst oder was wir kennen und Rahab, ja, was da alles passiert ist. Hier legen jüdische Gelehrte etwas rein und sagen, schau mal die Schönheit, die in dieser Frau drin ist. Und das ist das Prophetische, was ich reinsprechen will. Gott sieht diese Schönheit in dir, wo du vielleicht Schmutz siehst, wo du Dinge siehst, die nicht gut sind, die nicht korrekt sind. Und Gott legt etwas hinein, was du vielleicht nicht siehst, was andere vielleicht nicht sehen. Der Name übrigens, wisst ihr, was Rahab heißt? Weiter Raum. Frei. Freiheit. Noch zwei Stimmen auf einer deutschen Babynamenseite zu Rahab. Der Name Rahab ist wunderschön. Für mich verweist er mit tradiertem Kontext auf eine Gestalt, deren Klugheit und Mut mich schon als Kind beeindruckt hat. Den Klang empfinde ich als sehr geheimnisvoll und stark. Oder dann schreibt eine, ich heiße Rahab. Das ist wahrscheinlich die eine. Meine Eltern sind nicht jüdisch. Früher fand ich meinen Namen echt blöd. Jetzt finde ich ihn einzigartig und toll. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und zu diesem Gott beten, der genau das macht, der aus der Hure Rahab, Rahab mit Stigma, den schönsten Namen der Welt macht. Und da darfst du jetzt deinen Namen einsetzen, ob als Mann oder als Frau. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und mir war es wirklich in der Vorbereitung, als sitzen hier Menschen, als stehen hier Menschen, die nach außen hin perfekt aussehen, gut gekleidet, mit einer starken Persönlichkeit nach außen. Aber da ist ein Stigma in Menschen hier drin. Vielleicht ist es wie so eine Art Fluch, irgendwas, was auf sie, über ihn ausgesprochen wurde. Vielleicht ist es sogar so eine Geschichte, dass sie sich so fühlen, aufgrund von etwas, was sie erlebt haben in ihrer Kindheit oder später, vielleicht in einer Beziehung. Sie fühlen sich missbraucht und sind vielleicht auch missbraucht. Und Gott, ich bitte dich jetzt, dass du hier jetzt kommst mit deiner Heilung und dass jetzt hier Heilungsströme fließen können. Und genau so wie die Kundschafter, wie die Spione in das Haus der Rahab kamen, so möchten wir jetzt unsere Tür öffnen, dass du reinkommst. Und genauso wie Rahab das Seil raushing und die Kundschaft das sagen, häng das Seil raus, die karmesinrote Schnur. Genauso bist du jetzt hier und möchtest uns ermutigen, das Seil rauszuhängen. Und für einige bedeutet das, gleich einen Termin zu machen mit dem Seelsorger. Für andere bedeutet das jetzt ein stilles Gebet und zu sagen, ich hänge das Seil raus. Gott, ich komme zu dir und ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich danke dir, dass diese Botschaft, die ich heute Morgen gehört habe, dass sie für mich war. Und das glaube ich, dass Gott eine Message für Einzelne hier hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich war das alleine mega, mega starke Botschaft. Und ich glaube, für mich bedeutet das auch wieder neu. Ich möchte mein Seil raushängen. Diese karmesinrote Schnur. Und ich bin froh, Gott, dass du Schmutziges reinwäschst, dass wieder weiß wird wie Schnee. Und dass du uns auf neuen Boden stellst. Und das, was Rahab erlebt hat, dürfen wir auch leben. Wir dürfen das erleben und ich kann sogar noch rausgehen. Ich kann rausgehen mit diesem Stigma. Ich muss es nicht mehr verbergen, sondern ich lege es dahin und lass es von dir mich erneuern. Und das, was ich eben ausgesprochen habe über diesen Namen Rahab, voller Schönheit und Begierde heißt es da sogar. Und das möchte ich aussprechen über dich, wenn da dieses Stigma da ist, dass Gott etwas für dich hat, dass du in den Wegen wandeln kannst, die er für dich bereitet hat. Dass er dich freisetzen möchte. Und ich möchte dich einladen, auch gleich nach dem Gottesdienst, dass du Gebet in Anspruch nimmst. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wisst ihr, das ist so ein mega Ding. Ich habe das so stark den Eindruck gehabt, wie gut passt das. Beim Wein, wir trinken ja Saft, das ist eigentlich wurscht, ob der gegoren oder nicht gegoren ist. Beim Wein nutzen wir Trauben und diese Trauben, die werden gepresst in der Presse. Und durch den Saft, der gepresst wird, kommt dieser Saft raus. Und das ist ein weiteres Symbol. Dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat sich für dich und für mich kaputt machen lassen. Und er identifiziert sich jetzt mit dir. Wenn du jetzt dieses Brot nimmst und diesen Saft trinkst, dann sagst du damit, Jesus, ich hänge das Seil raus. Ich hänge das Seil raus. Du bist den Weg für mich gegangen. Für mich gibt es Hoffnung. Und ich will daran festhalten und ich will Hilfe suchen, ich will hören, weil ich weiß, dass du derjenige bist, der mich rettet, der mich liebt. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Mahl zu nehmen als ein Gemeinschaftsmahl mit Jesus. Und wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, kann ich noch nichts mit anfangen, dann lässt du es einfach an dir vorbeigehen. Oder du lädst jetzt Jesus ein, du betest einfach, Jesus, das ist für mich. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich hänge mein Seil raus. Ich möchte alles dir geben. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Heile du mich von all diesen Dingen. Und wenn es nur die Schuld ist, dass ich einfach zugemacht habe gegen dein Rettungsangebot, um mich zu heilen, um mich in meine Berufung reinzuführen. Und ich möchte von nun an dir nachfolgen. Und dann nimmst du dieses Mal als Bestätigung dessen, dass er in dir lebt. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und während dem Lied wird das Mahl verteilt und haltet bitte die Elemente fest und wir wollen dann das nach dem Lied gemeinsam nehmen.